Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute wird es stilvoll, historisch und hochaktuell zugleich. Denn mein Gast vereint Uniform, Couleurband und Maßanzug wie kaum ein zweiter. Hermann von Koch, der Sechste, ist alter Herr des Chor Alemannia München, Chor Silvana Dresden und Wiederbegründer der Altherrenschaft des Chors Palatia Halle in Regensburg. Er ist Oberstleutnant der Reserve und engagiert sich im Erinnerungsort Weingut 2 für militärische Erinnerungskultur. Mit den Stresemännern bringt er zudem Stil, Haltung und gesellschaftliches Feingefühl in die Köpfe junger Akademiker, jenseits von verstaubten Knigge und hohler Etikette. Was treibt so einen Mann an? Was verbindet Traditionspflege mit Verantwortung? Und warum braucht unsere Generation mehr Stil? Im Denken wie im Handel. Bleibt dran, denn diese Folge verbindet Tiefe mit Haltung und ein bisschen Etikette schadet dabei sicher nicht. Hermann, schön, dass du da bist.
Servus, ich freue mich.
Hermann, nehmen wir an, du gehst auf einen Ball. Trägst du Frack, dein Chorband und jemand fragt dich, was ist eigentlich dein Antrieb hinter all dem? Was antwortest du?
Das ist eine sehr gute Frage, weil mir die Frage tatsächlich noch nie gestellt worden ist. Also der Antrieb dahinter, mehr Stil unter die in erster Linie mal korporierte Welt, aber generell alle Welt zu bringen, ist, dass das persönliche Auftreten, der Stil, wenn er echt ist und kein Kostüm ist, immer Ausdruck einer inneren Haltung. Nämlich Respekt sowohl meinem Gegenüber entgegenbringen, als auch eine gewisse Selbstachtung zu zeigen. Und das ist mein Antrieb dahinter, das wirklich den jungen Korporierten näher zu bringen, dieses Verständnis, dass sie immer Wirkung zeigen. Oder wie Watzlawick so schön gesagt hat, man kann nicht kommunizieren.
Das stimmt. Aber das ist ein schöner Punkt, den du da bringst, weil so bin ich von meinen Eltern auch erzogen worden und ich habe oft immer Fragen gestellt bekommen von Leuten, mit denen ich mich getroffen habe. Warum hast du denn jetzt Kragen an? Warum hast du dich denn so schick angezogen? Ja, weil, wie du das gesagt hast, ja auch eine Form von Respekt ist, die man dem Gegenüber mitbringt, wenn man sich so kleidet.
Ja, und eine Form der Selbstachtung. Also auch mein beruflicher Werdegang, ich hatte eigentlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Nee, nicht nur eigentlich, ich habe es auch abgeschlossen. Und als ich dann so gemerkt habe, die Welt der Ingenieure bedeutet, dass du dich zwanghaft downdressen musst, wenn du da in den Ingenieurpool voller schwitzender junger Männer mit Metal-T-Shirts reingehst, weil du sonst der katastrophal bunteste Hund in dem Laden bist, habe ich gemerkt, dass es einfach nicht meine Welt ist und bin dann eben den Weg in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich schon immer, also ich hatte zu viel Selbstachtung, um in Unterwäsche auf die Straße zu gehen und T-Shirt ist halt Unterwäsche.
Ja, also ich habe auch schon lange bevor, wer ist ja nochmal, der Modedesigner?
Karl Lagerfeld?
Karl Lagerfeld, bevor der gesagt hatte, wer Jogginghosen trägt, der hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Das war auch so eine Sache, die habe ich auch immer so gesehen und ich fand das echt schlimm, dass es eine Zeit lang echt Mode war, dass die Leute diesen Jogginghosen auf die Straße gehen. Ich finde das mittlerweile auch kritisch, selbst wenn dieses Jogginghosen-Konzept auf Chinos angewendet wird. Ich meine, es ist natürlich bequem mit dem Band oben drum, aber es ist auch, wie siehst du das? Ist das eine Gratwanderung? Also
ja, also gerade bei diesen jetzt in Mode kommenden Bequemhosen, es ist natürlich so eine Sache. Ich habe tatsächlich auch welche, wenn ich das Haus nicht verlasse. Das ist also die Bequem-Chino ist meine Jogginghose. Es ist natürlich auch etwas, da bin ich vielleicht selber überkommen in Formen verhaftet, aber es galt früher schlicht und ergreifend als unfein, den Hosenbund zu zeigen. Das war wie in Unterwäsche auf die Straße gehen. Daher kommen übrigens beim Herrenanzug quasi die Pflicht zur Weste früher. Wenn man alte Bilder anschaut, dann gibt's entweder ein geschlossenes Jackett oder eine Weste. Und als dann diese katastrophale Modeerscheinung, in Anführungszeichen, nämlich der Smoking aufkam, in Deutsch oder auf Englisch Dinner Jacket, da gibt's ja diese wunderbare Stelle in Downton Abbey, wo die Dowager Countess sagt, als das erste Mal der Graf, der Lord, im Smoking zum Dinner runterkam, warum man nicht gleich Pyjama trägt. Aber selbst beim Smoking gab es eben den Kammerbund, ja, der den Hosenbund verdeckt hat. Und das ist zum Beispiel so etwas, was ich heute immer noch erlebe, dass wenn man auf den Ball geht und die Leute haben dann wenigstens mal ein Smoking an, ja, aber sie haben halt dann einfach einen offenen Bund und es sieht weniger festlich und weniger angezogen aus. Ja. Deshalb würde ich nie eine Bequemhose tragen. Also wenn Hose, dann wenigstens Gürtel, was mal wiederum zur Abendgarderobe nicht geht. Also das ist so ein Grenzweg, das hast du schon sehr schön gesagt. Man soll ja auch dringend versuchen, nicht in Formen zu erstarren. Vielleicht bin ich es in dem Bereich ein bisschen, aber für mich ging es eben nicht, in einem Schnürbund, in einem sichtbaren Schnürbund in die Öffentlichkeit zu gehen.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Kooperierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Ja, absolut. Es sieht eh bei Männern ein bisschen merkwürdig aus, wenn auch bauchfrei getragen wird. Also, das kennt man ja aus Trainspotting zum Beispiel in den Filmen.
Bauchfrei sollte auch immer heißen, frei von Bauch. Und da bin ich eh raus mit meiner entspannten über 50 Wampe. Oder Deadboard, wie das die Amis so schön nennen. Da wäre ich raus, aber es ist halt auch für, und sind wir mal ganz ehrlich, welcher Inaktive hat noch einen athletischen Körper?
Bei den Turnern findet man das sehr häufig eigentlich.
Ja, genau. Es ist einfach auch für den Herrn schmeichelhafter, wenn man die Wampe nicht sieht. Wir kaschieren das dann meistens, indem man das Polohemd über die Hose hängen lässt, was auch völlig okay ist. Die sind ja dafür auch geschnitten eigentlich. Beim Hemd über der Hose, da sind wir dann schon sehr in tropischen Gefilden. Es ist einfach für mich schöner, wenn es dann einen Gürtel gibt oder eben eine Weste oder einen Kummerbund beim Smoking.
Das sollte man verinnerlichen. Du hast ja die Altherrenschaft eines Hallenserchors in Regensburg wieder begründet. Ja. Du bist auch alter Herr von zwei anderen. Warum diese Dreifachrolle und wie passt das zusammen?
Ja, das war jetzt nicht geplant. Es hat sich einfach so ergeben. Also ich bin in Anführungszeichen geborener Alemanne, wobei das in meiner Familie tatsächlich nicht falsch ist, weil ich bin mit den Farben Schwarz, Gold, Grün aufgewachsen. Meine beiden Großväter waren schon beim damaligen Corps Agronomia in der Familie meines Großonkels. Beide Söhne, mein Großvater, Vater und ich, so dass ich von Koch 6 bin. Mein Vater hat eine Altherrentochter geheiratet. Also auch der Großvater mütterlicherseits ist Agronome und später Alemanne gewesen. Und meine Tante mütterlicherseits hat auch einen Chorbruder geheiratet. Also es ist, die Familie ist so verstrickt in dieses Chor, dass ich, nachdem ich überhaupt in jugendlicher Dummheit, anders kann man es nicht nennen, nach anfänglicher Abwehr mal dann doch den Weg aufs Haus gefunden habe, meine Entscheidung innerhalb von eine Stunde vielleicht getroffen habe, da aktiv zu werden und das auch zu meinem Lebensbund in erster Linie zu erklären. Wie kam es dann zu Silvania? Das war quasi Schritt 2, wenn wir über halbwegs lebendige Bänder sprechen. Ist noch gar nicht so lange her. Da hat mich mein lieber Freund Friedhelm Dömges, mit dem ich auch viel auf der Jagd war, dazu gebracht, einfach zu sagen, hey, warum eigentlich nicht Silvania? Und es hat so wunderbar gepasst mit meinen lieben Silvanen, so herzlich aufgenommen worden, mich so sofort zu Hause gefühlt in diesem Chor, dass das die klare Folge war, Silvaner zu werden und da auch im zarten Alter von 53 nochmal das lange Eisen in die Hand zu nehmen. Pfälzer als Träger des Traditionsbandes des Corps Alemannia bin ich seit meiner Inaktivzeit. Ich habe meine letzte Partie, damals die sechste, auf die Pfälzer Farben gefochten. Muss ich kurz ausholen, das ist so ein Sonderstatus, den die Pfälzer haben. War ein Kartellkorps meiner lieben Alemannia im RSC damals noch. Und als der Krieg und die deutsche Teilung verhindert hat, dass Palazzo in Halle weiter bestehen kann, haben sich die alten Herren im süddeutschen Raum, 35 an der Zahl, entschieden, mit einem Vertragswerk bei Alemannia beizutreten, mit der Aufgabe, der Hoffnung und auch dem festgeschriebenen Recht, Palazzo wieder ins Leben zu rufen. Und das war aber für mich jetzt irgendwie nicht sehr präsent, bis ich bei der Beerdigung meines lieben alten Herrn Schupran I chargiert habe und unser damaliger Altherrenvorsitzender eine sehr, sehr bewegende Rede über seinen Weg zum Chor gehalten hat, über den Weg Pfälzer zu werden, über die Besonderheiten dieses Chors. Und mir ist klar geworden, dass das nicht nur ein sterbendes Band ist, sondern ein Band und ein Bund ist, der es verdient hat, weiterzuleben. Und ich habe tatsächlich beim Senken des Schlägers ins offene Grab meinem alten Herrn versprochen, ich verspreche dir, dass deine Farben nicht sterben. Dann habe ich halt damals noch ich war sogar noch aktiv, das war meine Konseniorenpartie, meine Partie auf die Pfälzer Farben gefochten. Und warum haben wir jetzt gesagt, wir rufen die AHV wieder ins Leben? Weil ich denke, die Zeit ist reif. Ja. Halle ist sicherlich nicht der Standort, wo die Blütenträume stehen, aber Regensburg ist ein sehr guter Standort, ein sehr lebendiger Standort, eine wunderschöne Stadt. Sie ist tatsächlich gut unterstützbar von München aus. Und ich denke, die Zeit ist reif für ein zweites Chor in Regensburg mit anderer Ausrichtung, als das die von mir sehr geschätzten Jens Franken sind. Und um überhaupt erstmal wieder handlungsfähig zu werden als Pfälzer, haben wir gesagt, okay, jetzt gründen wir wieder einen Altherrenverein. Haben auch einen sehr, sehr schönen Kommers in Regensburg schon gefeiert mit der kompletten Verbindungswelt, also von CV, KV, Damenverbindung, Burschenschaft, Franken. War ein ganz toller Abend, der mich dann am nächsten Tag auch bis 4 Uhr Nachmittag in die Seile geschickt hat. So gut war der. Und der gezeigt hat, es ist auch ein herzliches Willkommen. Ja, und diese Dynamik, dieses Momentum, wie man auch sagt, denke ich, können wir gut nutzen, um das Vorhaben voranzubringen mit Unterstützung weiterer alter Herren, die sich da auch einbringen wollen, auch externer alter Herren. Wir haben tatsächlich schon drei Absichtserklärungen, zwei sehr konkrete von jungen Chorstudenten, die gerne Restitutionsbursch sein wollen. Und ja, das macht Hoffnung, dass wir eventuell zum 150. in 2 Jahren ein Stiftungsfest als aktives Chor wieder feiern können.
Ja, drücke ich die Daumen, dass das klappt.
Ja, ich auch.
Ich bin ja auch eine Art Mitleidender mit dir. Ich habe ja meinen Bund ja auch wieder reaktiviert. Also da gab es ja noch eine kleine Altherrenschaft, die existiert hat. Das ist viel Arbeit und ich bin auch sehr interessiert an eurem Beispiel, wie sich das Ganze entwickelt, weil ihr ja sozusagen die Altherrenschaft ja wieder begründet habt und dann jetzt langsam vielleicht dann ja, die Aktivitas aufbaut.
Genau.
Und zwar also ist andersrum. Wir haben als Aktive angefangen und parallel sind Zweitbandträger reingekommen.
Ja, das für ist die Altherrenschaft. Der Plan tatsächlich ist bei uns auch, dass wir erstmal eine wirtschaftliche Schwungmasse brauchen. Mhm. Sieht auch ganz gut aus. Also natürlich brauchen wir noch Unterstützer, die sagen, ja, das ist ein nobles Vorhaben und ich möchte vielleicht auch eine chorstudentische Heimat mit eigenem Band in Regensburg haben, wenn ich als alter Herr da in der Gegend wohne, dass wir auch direkt hingehen können und sagen, okay, als erstes mieten wir uns mal eine Etage, um auch eine Konstante oder eine kleine Börse, um an die Wurzeln der studentischen Bewegung zurückzugehen, aufbauen zu können und von da aus halt auch einen festen Ort, einen Stammtisch jede Woche in einem Lokal in Regensburg haben, der junge Männer anzieht und begeistern kann, weil am Ende ist sicherlich unabdingbar, dass man, so wie du das ja auch vorgelebt hast und auch erfolgreich gemacht hast, mit Social Media Präsenz neugierig zu machen auf das Vorhaben, in deinem Fall deiner Burschenschaft und in unserem Fall dann Palacia, junge Menschen überhaupt erst in Kontakt zu bringen. Aber am Ende ist es ja das Gemeinschaftserleben, was einen jungen Menschen, der in der Regel überhaupt keine Ahnung hat von Kooperation, dazu bringt, sagt, oh ja, das gucke ich mir mal näher an. Ja, dann komme ich nochmal. Oh, kann ich da eigentlich mitmachen? Was bedeutet das? Dass der überhaupt mal anfängt, wirklich Fragen zu stellen und dann am Ende nicht nur mit dem Fuchsenband dasteht, sondern irgendwann mal auch sein Rezeptionseid ablegt und lebenslang bereit ist, sich für das Band einzusetzen.
Ja, ja, so soll das sein. Das ist schwierig, aber das Gute ist ja, Regensburg ist ja auch kooperationstechnisch vorgeprägt. Ihr habt ja ein zweites Chor, was euch ja auch unterstützen kann in allen Fällen. Da seid ihr ja nicht ganz so alleine. Da drücke ich euch die Daumen. Also wenn du noch einen Chor reaktivieren solltest, dann komm nach Düsseldorf, weil wir haben nämlich 60.000 Studenten und mal Pi mal Daumen überlegt, könnten wir Platz, also knapp 80 Verbindungen Platz haben in Düsseldorf. Also da wird sich zwar der eine oder andere nicht freuen, weil Düsseldorf ist ja immer so eine Fluchtuni, wo viele Chorstudenten ja auch hinkommen, damit das Studium auch mal abgeschlossen wird.
Die gehen vor allem auch deshalb hin, weil es eben keinen Chor gibt, um der Versuchung nicht zu erliegen, dann doch noch ein Band aufzunehmen. Aber das mag vielleicht Regensburg bislang auch so ein bisschen sein, weil die Franconia Jena ist natürlich ein urgrünes Chor mit allen Konsequenzen. Mit dem Unterschied zu den meisten Grünen, dass sie auch sehr, sehr schneidige Fechter sind, die ich persönlich sehr schätze, in hochhonoriger Laden. Aber auch denen ist klar, wenn man nur das grüne Prinzip spielt, dann deckt man halt das chorstudentische Spektrum nicht wirklich ab. Ja, und ich denke, es ist da viel, viel, viele Schätze, die gehoben werden können. Und es gehen viele junge Männer fürs Chorstudententum verloren, die ja dadurch auch selbst was verlieren, dass sie eben sagen, okay, so diese hundertprozentig grüne Hebel auf dem Tischnummer ist es nicht. Palacia bringt eben aus der Geschichte raus, als ursprünglich sehr klassisch altphilologisch geprägter Bund, einen gesellschaftlichen Anspruch mit, vereint mit auch sehr charmantem Auftreten, wenn man da in die alten Berichte reinschaut, und durchaus entschiedenem Auftreten an der Klinge, und das wieder ins Leben zu rufen, diese Kombo, das wäre sehr schön, wenn es gelingen würde. Alles andere als geschwätzt, ja, das kommt immer darauf an, ob es Menschen gibt, die man mit diesem Profil begeistert und die dann sagen, okay, da gucke ich mal bei Insta rein oder ich google das mal und finde vielleicht eine E-Mail-Adresse und wende mich dahin und sag, hey, wenn ihr mich braucht, hier bin ich. Ja. Das war jetzt genug Appell.
Die Leute gibt's da draußen. Da bin ich ganz zuversichtlich.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Was hat dich denn so geprägt? Gab es da einen Moment, eine Person in deiner aktiven Zeit, den du heute noch im Herzen mitträgst?
Also sicherlich habe ich natürlich Prägung mitgebracht aus den Geschichten, die ich schon als kleines Kind gehört habe. Meine Eltern waren präsent zu einer Zeit, als die Chors wesentlich im Münchner Augustiner in der Neuhauser Straße gelebt haben. Übrigens für den es interessiert, wer da in den Restaurantteil reingeht, der findet noch viele Verbindungswappen fest installiert, teilweise in die Panellierung der Wände eingelassen, weil man hat sich dort eben getroffen. Und meine Mutter hat mir viel von den Schwarz-Weiß-Bällen erzählt, die Chors, also der SC-Ball in München, MSC-Ball ist ja der letzte richtig große chorstudentische Ball, den es noch gibt. Diese Geschichten haben mich geprägt, auch mit einer Erwartungshaltung, die mir allerdings auch nicht wirklich einen Vorteil gebracht hat, wie ich dann aktiv wurde, weil ich eben in meinem Kopf Vorstellungen hatte, die im Prinzip aus den 50er, 60ern, frühen 70ern vielleicht waren. Mhm. Und die Welt hat sich weitergedreht und das hat sicherlich einiges an Reibung verursacht und mein sehr konzises Auftreten als damals hatte ich an der Bundeswehr-Uni studiert, war also schon durch einen Offizierlehrgang gegangen, war dann auch schon Leutnant als junger Offizier und Mensch mit festen, super festen Prinzipien, hat mir, glaube ich, auch viel Feindschaft eingebracht. Also ich weiß, es gibt Chorbrüder, denen wird jetzt noch übel, wenn sie mich sehen. Ich muss ihnen zugutehalten, wenn ich mich reflektiere und zurückschaue, weiß ich nicht, ob ich mich damals so gerne gemocht hätte. Aber das ist halt so. Wer hat mich damals geprägt? Sicherlich mein Leibbursch als erstes. Ich weiß noch, der mit erstem Band Braunschweiger Friese. Und wir sind zu seinem Mutterbund gefahren, weil er gemeint hat, du musst es mal auch kennenlernen. Und haben uns lange, lange, lange unterhalten auf der Fahrt. Und für mich war klar, okay, das wird mein Leibbursch. Der tickt wie ich und hat da mit Sicherheit so ein bisschen norddeutsch-chorstudentische Prägung in mein Leben reingebracht. Wofür ich ihm heute noch sehr dankbar bin. Er ist kein Techie, er wird wahrscheinlich diesen Podcast nie hören. Deshalb kann ich ohne Verdacht der Schleimerei das jetzt so sagen. Das war sicherlich so meine erste große chorstudentische Prägung. Die zweite hängt nicht an der Person, das ist tatsächlich das Mensurerleben. Ich gehöre zu denen, die vor jeder Partie gestorben sind. Also das Fechten selber, wenn es mal losgeht, bist du im Tunnel, dann bist du fokussiert, dann bist du so im Jetzt, dass ich persönlich nie wirklich Angst erlebt habe während der Mensur. Aber davor bin ich jedes Mal gestorben, habe mir gedacht, warum machst du den Scheiß? Ich hatte so, Und wir haben 4 Pflichtpartien und ich bin dann mit 6 Partien filtriert worden und hatte mir eben selber auch immer die Hürde gesetzt. Ich würde nie ein Band annehmen, für das ich nicht bereit bin, nochmal auf Mensur zu gehen, egal wie alt. Gut, Silvania hat diese Hürde locker genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, war aber dann vor 3 Jahren wieder genau das gleiche Leiden. Meine Frau hat dann gesagt, du fichst garantiert nicht mehr, ja? Noch nicht mal, weil du eine kassiert hast, sondern dich 2 Tage halbtot hier in der Bude hängen zu haben, das brauche ich einfach nicht nochmal. Ja? Und das war für mich sehr prägend, weil dieses Bewusste für einen Bund, für eine Gemeinschaft durch so eine Situation durchzugehen, nicht, weil du der König an der Klinge bist. Ich war nicht schlecht, aber ich war bestimmt nicht der Jahrhundert- oder gar Semesterfechter. Sich diese Entscheidung jedes Mal abzuverlangen, stehe ich so sehr zu diesem Bund, zu meinem Chor, um dazu bereit zu sein. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern technisch anspruchsvoll, moralisch sauber, auch zu zeigen, was ich kann, da durchzugehen. Das hat mich schon sehr geprägt und es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo ich in ähnlicher Situation mir dann die Frage stelle, braucht's das für das, was du da willst oder ist es das eigentlich nicht wert? Ja. Mhm. Aber das hat mich tatsächlich geprägt und ich denke auch, das ist so der Wert der Mensur, dass man sich selber kennenlernt und auch selber mal für sich ermitteln kann, was bedeutet mir dieser Bund?
Ja, das ist ja, was du ja sagst, wirklich im wahrsten Sinne des Begriffs Mensur, Mensura, Abstand, Abmessung, ne, zu beurteilen, ist es das wert?
Ja, genau, Maß. Also das ist das ist das Maß, das ich an mich selbst anlege, bin ich bereit, das zu tun für meinen Bund. Ja. Und das war für Alemannia 5-mal, für Palatia 1-mal und für Silvania 1-mal der Fall. Ich glaube nicht, dass in meinem Leben noch weitere Bänder auf mich warten. Aber das ist schon so, dass ich das alles immer mit Überzeugung gemacht habe und ich deshalb auch die Mensur für sehr wertvoll und nicht für diskutabel halte, was uns Chors zumindest angeht.
Wobei wir auch an dieser Stelle ja sagen können mit Silvana Dresden, das ist ja auch das Chor vom Vater von Tatjana, der Alterntochter, die relativ am Anfang des Podcasts zu Gast war und der ein tolles Gespräch hatte. Ich habe sie in Weinheim wieder getroffen, an der Burgruine, die da auch oben ist, der zweiten Burg von den Weinheimern.
Genau, die Windeck.
Genau, die Windeck. Welt ist klein, ne? Auf allem in der Kooperationswelt. Ja. Kennt jeder jeden.
Das hatte ich auch, wie ich jung Silvane war. Ich kannte zwar Tatjana und ihre Schwester aus den Erzählungen, aber ich hatte tatsächlich kein Gesicht, irgendwann mal ein Foto gesehen. Und dann kam in Weinheim die auf mich zu sagen, hallo Silvane. Und ich so, ja, nett, hübsche junge Frau, wer bist du? Und war mir ein bisschen peinlich im ersten Moment. Aber das war auch, also auf der Windig trifft man sie dann in der Regel. Ist ja auch für mich persönlich das Highlight der Weinheim-Tagung.
Mhm. Das war also grandios. Wir hatten auch dieses Jahr Kaiserwetter. Also das war super.
Also als jemand, der Weinheim in einem schwarzen Samtpekesche geschlossen zu tragen erlebt hat, ich habe in Gedanken mit meinen lieben Korbrunnern mitgelitten, weil das ist bei so sommerlichen Temperaturen, kann man oben gar nicht so viel nachfüllen, wie man das in die Pekesche rausschwitzt.
Mhm. Das war heiß. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Du sagst ja, alte Zöpfe abschneiden, aber Wertvolles bewahren. Was sind denn für dich heute noch tragfähige Werte des Couleurstudententums?
Gut, also ich habe dir ja gerade schon erzählt, wie ich zur Mensur stehe. Ich habe witzigerweise mir Gedanken gemacht für den Auftritt meiner lieben Palatia auf Instagram. Mhm. Was denn so die Kernwerte sind? Weil ich furchtbar genervt war davon, dass wir dazu tendieren, immer allen zu erzählen, was wir alles nicht sind. Mhm. Und ich persönlich halte es für einen vollständigen und katastrophalen Fehler, zu erzählen, was wir nicht sind. Ja, wir sollten eine positive Selbstdefinition finden, was wir sind. Und da kommt es für mich einfach drauf an, und das sehe ich leider so ein bisschen als blinden Fleck bei ganz, ganz vielen, diese positive Selbstdefinition zu finden, das, was wertvoll ist. Und da kann man jetzt natürlich ein paar Worthülsen einfach mal stumpf bringen, wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Verfassungstreue etc. etc. Aber ich sehe es eigentlich noch, vielleicht muss man es auch etwas prägnanter, etwas werblicher formulieren, einfach, dass es in die Köpfe der eigenen Leute reingeht. Also dieses "so sind wir" anstatt "wir sind nicht so". Ja? Und wenn ich mir eben überlege, was ist der Kern der Kurs, was macht sie wertvoll heute, dann ist es, dass wir eben nicht nur ein Saufclub sind. Ich sage bewusst nicht nur, weil wir sind halt, wenn wir ehrlich sind, auch. Aber gerade bei Coas gehört die Leistungsbereitschaft, nicht nur im Studium, sondern auch in der Gesellschaft dazu. Mhm. Bekenntnis zum Akademikertum, die weltanschauliche Toleranz. Also kann ich ausfüllen damit, dass mit Sicherheit zwei meiner geschätztesten jungen Chorbrüder bei Alemannia, da ist einer mit dem schwarzen Hoodie von einer Antifa-Veranstaltung bei uns an den Tresen gestolpert, ist völlig aus seiner Welt gefallen, fand es aber so toll und ist Alemanne geworden. Der ist natürlich heute noch hart links und ich bin wirklich konservativ, um nicht zu sagen, mitten in den demokratischen Rechten. Ich liebe den Mann, als wäre er mein kleiner Bruder oder ein Sohn von mir. Ja? Ein anderer ist überzeugter Sozialdemokrat. Und das kannst du einfach beiseite schieben und kannst sagen, die weltanschauliche Ungebundenheit der Chors schafft einen Freiraum, in dem man sich begegnen kann, ohne über die heutzutage überall super präsente politische Correctness oder politische Meinung und Virtual Signaling zu stolpern. Man trifft sich einfach, da ist übrigens auch der Dresscode wichtig, ja, weil am Ende triffst du dich am Tresen und alle mit einem gewissen Mindeststandard. Da ist eben kein T-Shirt, wird da getragen mit irgendwelchen politischen Mottos. Ja? Das macht die Schwelle so niedrig, sich menschlich zu begegnen. Und das fußt in der weltanschaulichen Ungebundenheit und Toleranz. Das Gleiche die religiöse Ungebundenheit. Ich bin überzeugt katholisch, aber hey, mein Chorbruder ist Atheist, so what? Ja? Die Treue zum Grundgesetz in seiner Bedeutung und vor allem in seinen Werten ist wichtig. Das Bekenntnis zur individuellen Freiheit. Niemand geht in eine Verbindung rein, weil er muss. Das bringt ja auch viele Nachteile. Die Zeit, du hast es ja selber erlebt. Du hast wahnsinnig viel Zeit in deine Burschenschaft gesteckt, um sie wieder ins Leben zu rufen. Und du tust es ja jetzt als Alternvorsitzender noch. Klar gibt es emotional was zurück. Aber es ist immer eine freie Entscheidung, wie bei mir jede Mensur eine freie Entscheidung war. Also diese individuelle Freiheit, die sehr herausfordernd ist, war auch sehr wichtig, weil sie unsere Entscheidungen wertvoll macht. Das ist auch so ein typisch grundsätzlich korporationsstudentisches Element, denn aus dieser Freiheitsbewegung sind wir am Ende die modernen Studentenverbindungen begonnen mit den studentischen Kränzchen ja auch entstanden.
Ja, dass definitiv.
Sowas wie Ehre überhaupt als Begriff in den Mund nehmen, ist ja pfui pfui, ist aber wahnsinnig wichtig, denn was ist denn Ehre anderes als wirklich auch eine Integrität zu den eigenen Werten stehen, die auch verteidigen, wenn man mal dagegen verstößt, auch dazu zu stehen, sich gegebenenfalls formell hinzustellen, mit einem dunklen Anzug irgendwo zu klingeln und offiziell um Entschuldigung zu bitten, weil man Mist gebaut hat, weil man jemand anderes oder sich selbst in der Ehre beleidigt hat durch sein Handeln. Das macht einen bewusster und man schafft es auch, mal den Begriff Integrität für sich selber neu zu erschließen. Alles andere, Weltoffenheit, die Internationalität, die uns Chorstudenten prägt, das alles führt eben zu einer lebenslangen Freundschaft, die nicht so eine, ich liebe dich vom ersten Moment an Freundschaft ist, sondern die eben in der Gemeinschaft wächst. Ja. Selbst Chorbrüder, mit denen ich nicht so grün bin, wenn die mich die nachts um 3 anrufen und sagen, ich brauche dich, dann sitze ich schon im Auto, bevor das Telefonat zu Ende ist. Da denke ich gar nicht drüber nach. Ja. Und das alles ist eine Wesenheit an nicht alten Zöpfen, die ich für wahnsinnig wichtig halte. Im Gegenzug alte Zöpfe, wer den Untertan kennt von Heinrich Mann, der kennt ja auch.
Dessen Bruder ja bei dir im Chor.
Genau,
ja,
der jüngste Mann war Agronome. Der Vico, also wer übrigens mehr über das Chor Agronomia, heutige Alemannia, wissen will, der kauft sich das Buch Wir waren 5 von Viktor Mann. Ungefähr ein Drittel des Buches handelt von seinem Freundeskreis, wie er es nennt, und er beschreibt da genau seine Erlebnisse im Chor. Ja. Das nebenan. Aber das sind eben, was Mann da beschreibt, diesen Untertanenhaltung, diesen staatshörigen Menschen, der nicht so sehr seine innere Ehre lebt, seine Integrität, sondern die äußere, ja, haben sie mich fixiert, oder der dann sich ganz schnell wegduckt, weil er eben nicht fechten will. Dieses nur suchen, wo kann ich mich über andere stellen. Diese alten Zöpfe gibt's noch, allerdings nicht mehr in gesellschaftlicher Relevanz. Wir spielen das mittlerweile am Tresen, ja. Da wird, ist jetzt nichts anderes als die Spielform dieser damaligen unglaublichen Mensurgeilheit, dieses sofort Karte, sie haben mich fixiert, das macht man halt jetzt mit Bemerkungen über peinliche Kleidung, traurige Namen des Bundes und sowas und schießt sich dann hoch, bis dann eben die Biermensur stattfindet. Ja,
also. Wobei man ja auch sagen muss, im Untertan gibt es ja auch eine sehr spannende Situation, wo ja Dietrich Hässling einen richtigen militärischen Offizier ja zur Satisfaktion auffordert und der Offizier dann ablehnt und sagt, dass er ja gar nicht satisfaktionsfähig sei, weil er kein Offizier sei. Also das dann halt auch diese, wie du es ja gerade gesagt hast, wenn das halt so stark hart eskaliert mit dieser nach äußeren Hohlen getragenen Ehre, ist das ja ähnlich. Ne?
Ja, also, ja, genau. Also ich habe übrigens dieses Momentum auch vor einem schwachen Jahr bei einer Kommerzrede verarbeiten dürfen und habe mich da auch selber nochmal sehr stark eingearbeitet, für mich wieder in diesen Begriff innere Ehre, äußere Ehre. Also was ist eigentlich Integrität und ehrenvolles Handeln, die mich als Person ausmacht, und was ist dieses Schnöselige, sie haben mich fixiert und sie sind nicht satisfaktionsfähig, weil sie sind kein Offizier in dem Fall. Es gab ja damals, glaube ich, eine 80-prozentige Überdeckung zwischen Chorstudenten und Offizieren, / Reserveoffizieren.
Wobei das ja auch gut auf dem Vormarsch wieder ist. Also ich habe das Gefühl, viele junge Mit-20er, Anfang 30er, da sind sehr viele Reserveoffiziere in Kooperationskreisen. Also keine Seltenheit, würde ich sagen.
Ja, und zwar quer durch alle Kooperationen. Also ich finde ja ein sehr, sehr spannendes Projekt, die militärische Ferialverbindung Albertina.
Hatten wir den Kamia ja schon im Talk, der Senior.
Kamia, genau. der kam ja, brennt ja für den Laden. Das ist ja unglaublich, was der auch an Energie da reinsteckt. Wo man, ich war letztes Jahr in Dresden, da bei der Militärkneipe, und fand es wirklich sehr spannend, da einen Raum voll korporierter Offiziere, / Reserveoffiziere zu sehen und zu merken, dass es da so eine zweite verbindende Wurzel gibt. Eben nicht nur das bunte Band um die Brust, sondern auch der Offiziersethos, der heute ja auch ein völlig anderer ist als zur Kaiserzeit. Also um das nochmal auszuführen, zu Kaiserzeiten war eben der Offizier vor allem in Richtung Berlin, also bei uns im Süden mit Sicherheit nicht so, weil da war alles ein bisschen lockerer, war eben dieser typisch schnarrende Rittmeister mit klackenden Stiefeln. Das war auch genau das Auftreten der Chorstudenten. Und heute ist das Ideal des Offiziers halt eher geprägt durch zum Beispiel einen Stauffenberg, durch Personen, die vielleicht unbekannter sind, aber mir deutlich näher, nämlich mein Chorbruder bei Silvania, der auch Hitler-Attentäter war. Sein Attentat hätte er mit der Pistole ausgeführt auf dem Berghof. Es wollte eine Laune des Schicksals, geheimdienstliche Aufklärung oder was auch immer, dass er als Adjutant des kommandierenden Generals nicht in die Besprechung eingelassen wurde. Und er hatte die fertig geladene Pistole in der Tasche und hat gedacht, alles klar, gleich kommen die SS-Schergen, holen mich ab, und das war's dann gewesen. Und der ist Zeit seines Lebens Silvane geblieben, hat dann bei unserem lieben, befreundeten Freiberger Franken in Aachen das Band aufgenommen. Aber auch aus dieser Zeit danach sieht man ihn, nachdem er als Sekundant für die Freiberger Franken tätig war, mit dem Silvanentönchen beim Bier sitzen. Also das ist auch so eine große prägende Figur, die ich als inneres Vorbild nehme. Auch das Buch, das sein Neffe aus seinen Aufzeichnungen herausgegeben hat, ist sehr, sehr lesenswert. Auch sehr, sehr lesenswert, die Gedankenwelt. Und das, was eben heute ein Offizier ausmacht im Vergleich zu damals, wird in diesem Buch sehr deutlich, weil einer der perfidesten Tricks Hitlers war ja, dass er Menschen, die geprägt sind von diesem Ehrbegriff, bei denen der Eid eine persönlichkeitsdefinierende Bindungshärte hatte, die Offiziere auf seine Person schwören zu lassen.
Ja, ab der August 34 war das ja der Fall, nach dem Tod von Hindenburg.
Genau. Und er hat die auf seine Person schwören lassen. Und mein lieber Chorbruder Breitenbuch lässt sich, also man sieht, wie er ringt damit, dass er sagt, wenn ich das jetzt tue, was mir meine christliche Überzeugung eigentlich gebietet, aber gleichzeitig ein Mord ist, ist eben auch meine persönliche Entehrung, weil ich meinen Eid breche. Also diese persönliche Ehrlosigkeit hat bedeutet, er hat sozusagen ein konstituierendes Merkmal seiner Person für sich aufgegeben in der Entscheidung, Hitler zu töten. Hochspannend, für uns heute sehr weit weg, aber gerade als Offizier und als Chorstudent ist dieser Konflikt der formalen Ehre, aber auch die Verbundenheit mit der Eid, macht mich aus. Ich habe einen Eid geschworen, der ist nicht revidierbar. Das ist für Breitenbuch eine persönliche Katastrophe in seinem inneren Kampf gewesen, muss man ganz klar sagen. Und heute ist es für einen Offizier klar, dass es eine Stufe drüber gibt, ja, dass es dich vielleicht eher konstituiert und ehrbar macht, in so einer Extremsituation bereit zu sein, das alles hintanzustellen und den Befehl zu verweigern, um jetzt nicht gleich über Tyrannenmord zu sprechen.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mal den Enkelsohn von Erwin von Witzleben kennengelernt. Mhm. Der ist auch mittlerweile Mitte 80. Wir haben uns halt natürlich auch über den 20. Juli halt unterhalten und halt auch darüber, was halt alles schiefgegangen ist, was halt dazu geführt hat, dass das nicht erfolgreich auch durchgeführt werden konnte. Und das Spannende war, der Mann lebt ja nach wie vor noch. Und er hat ja auch schon gelebt zu dem Zeitpunkt, als sein Großvater ja noch gelebt hat. Also ist da ja eine persönliche Brücke. Und bei denen in der Familie ist es so, dass die bis heute darunter leiden, dass der Erwin von Witzleben seine seine Offiziersehre abgesprochen bekommen hat und wie ein gemeiner Straftäter hingerichtet worden ist und nicht mit dem, was eigentlich einem Offizier steht, wenn es zu einer Hinrichtung kommt.
Ja.
Und darunter leidet die Familie bis heute. Und das ist halt, es war sehr interessant halt zu sehen, dass das halt nicht nur in Geschichtsbüchern oder in alten Filmen irgendwo ein Thema ist, sondern dass es immer noch Realität ist. Also ich hatte das Gefühl, subjektiv betrachtet, dass das schlimmer war als halt die Hinrichtung von dem Mann selber. Also die Art und Weise, wie es passiert ist.
Ja, das ist auch, da kommen wir jetzt in Theorien der Traumavererbung rein. Aber sowas ist für die Familie mit Sicherheit zu der damaligen Zeit vollständig traumatisierend gewesen, dass der Vater, die entehrt worden ist, formell entehrt worden ist. Mhm. Was ja heute so gar nicht mehr gibt, ist ja sogar per Gesetz verboten. Das weiß jeder, der... Deshalb hatte der Kösner die Meldung CI abgeschafft, also cum infamia, ist ja formell abgeschafft worden, manche Kurs machen es noch, weil es eben einen entehrenden Ausschluss nicht geben darf.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid, stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet, mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner? Hausschilder? Auf Wunsch? Druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Ja, dann lass uns mal über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, du gibst ja Workshops mit den Stresemännern.
Genau.
Wie sehen deine Workshops konkret aus? Was passiert da? Und warum braucht es das überhaupt in einer Welt, in der Hoodie-CEOs und TikTok-Karrieren unterwegs sind und nicht mehr dem gängigen Kleidungsstil sich unterwerfen?
Ja, in einer Welt, wo der weiße Sneaker bis auf Ebene der Ministerpräsidenten als formelles Schuhwerk gilt, ja.
Das ist ja schon fast konservativ. Das ist ja schon 77 mit Fischer, genau. Glaube ich, passiert.
Ja, gut. Das waren ja, mittlerweile Second Wave-Sneaker tragen. Also an die Jungen, sorry, ihr habt es nicht erfunden. Auch ich hatte mal diese berühmten weißen Adidas-Turnschuhe, damals super hot in, der letzte heiße Scheiß, die Stiefeletten mit drei schwarzen Streifen. Das musste man haben, um cool zu sein.
Und Skateboard und Sony Walkman.
Genau. Also das war damals, da warst du aber top of the heap, ohne dass jemand den Ausdruck gekannt hätte. Ja, wie kam's? Also, warum machen wir das? Was treibt uns an? Ist im Prinzip unsere Gründungsgeschichte. Mein lieber Freund Max Reingruber ist, um es mal despektierlich zu sagen, Ösi-Buchse von der Salzburger Burschenschaft Germania. Akademische Burschenschaft, darauf legt er viel Wert. Der auch schon immer so ein bisschen savoir-vivre-mäßig immer gut gekleidet war. Und wir haben uns immer einen Stammtisch kennengelernt. Und so über den, sagen wir mal, die Corpo-Bubble Münchens. Und wir saßen mal wieder beim Bier und haben uns furchtbar drüber aufgeregt, dass dann auch Corpos zu so einem Stammtisch kommen im Sommer mit T-Shirt und Band drüber. Und
Ganz schlimm.
Ja, und das also auch wirklich, wir dann im Prinzip am Ende dazu gekommen sind, aber die wissen es ja nicht mehr. Und dann war aus der Bierlaune raus, habe ich gesagt, weißt du was, Max? Wir machen das jetzt einfach offiziell gemeinsam und treten auf. Und dann ging das Rumgehirne los. Und da fiel uns natürlich über kurz oder lang bei einem Augustiner-schwangeren oder geschwängerten Brainstorming der Name die Stresemänner ein, weil es halt auch so eine wunderbare Doublette ist. Einerseits Gustav Stresemann als eine der herausragenden Figuren deutscher Geschichte, Mitglied in zwei Reformburschenschaften, ein Staatenlenker, der in erster Linie das Außenminister realisiert hat, da ja auch für die deutsch-französische Versöhnung den Friedensnobelpreis bekommen hat, der es geschafft hat, Deutschland in den Völkerbund zurückzuführen nach dem Ersten Weltkrieg, der gegen Widerstände des Reichstags vieles in dieser deutsch-französischen Versöhnung, man muss sich zurück vergegenwärtigen, dass damals das Rheinland noch französisch besetzt war und die sich dann nicht fein benommen haben. Auch das muss klar gesagt werden. Und Stresemann hat sich ja tatsächlich buchstäblich im Dienst für sein Land aufgearbeitet, also auch da als, sagen wir mal, ritterlicher Streiter und korporierter ein Vorbild, wenn wir mal Verbände weglassen. Und zweitens hat er natürlich ein Kleidungsstück oder ein Dresscode geprägt, der heute als kleiner Gesellschaftsanzug für den Tag in deutschen Kleiderkommand festgehalten ist, den sogenannten Stresemann, der nichts anderes ist als der große Gesellschaft oder Gesellschaftsanzug oder international Morning Dress genannt, halt nur ohne die langen Schöße, weil in dem Kanzleialltag einfach auf die Nerven gegangen sind. Also hatte er einfach ein schwarzes Jackett, das ähnlich rund geschnitten war, an und hat damit im Deutschen den Begriff der Stresemann für diese Bekleidung geprägt. Und ist natürlich dann auch ein ganz gutes Label geworden für uns. Und deshalb nennen wir uns die Stresemänner und bieten Workshops an. Kernform kann ich sagen bei uns, oder eigentlich auch der Idealworkshop ist ein zweitägiger. Wenn wir den bei Verbindung halten, in der Regel Wochenendworkshop, oft Freitag, Nachmittag, Abend, Einstieg bis Sonntag, Mittag, Nachmittag, je nachdem, wie weit weg das ist. Also Münster ist ja schon eine kleine Weltreise, da haben wir auch schon gewirkt, zweimal. Gruß geht raus an die Pflüger zum Beispiel. Ziemlich cooler Haufen, wie ich finde. Die beginnt eben damit, dass ja, jeder, der schon mal Workshops oder Seminare erlebt hat, weiß, es gibt immer so einen Einstieg, jetzt keine Vorstellungsrunde mit Wuschelball zum Werfen, sondern halt ein Einstieg, eine Themensammlung. Meistens haben wir vorher auch schon abgestimmt mit dem Bund, was interessiert euch, was sind eigentlich eure Schwerpunkte? Und wir haben dann im Prinzip einen Tag, wo es wirklich um die kommunikativen Aspekte geht. Dazu gehört auch Benehmen tatsächlich, weil man kann nicht kommunizieren, wo Übungen drin sind wie, wie stelle ich vor, wie stelle ich mich vor, wie stelle ich in der Gesellschaft Menschen vor, wie begrüße ich. Dann ist mit drin Essen mit Messer und Gabel, ohne jemanden zu verletzen. Da gibt es dann in der Regel auch immer ein sehr schönes Dinner, wo der jeweilige Bund aufgefordert ist, das selbst zu gestalten. Teilweise unfasslicher Aufwand, den wir da erlebt haben, und hervorragendes Essen. Und dann geht's eben eher in den Teil Stil und Form. Wann trage ich was? Wie sehen die Dresscodes konkret aus? Bis hin zu einer Unterstützung, einem Element, wo man eben versucht, den jungen Menschen zu helfen, auf dem Weg ihren eigenen Stil zu finden. Ja, dann mit Bildern, mit Vorstellen, mit was geht gar nicht, was geht in meiner Welt und so weiter, um jetzt hier das nicht zu überdehnen. Jedenfalls halte ich 2 Tage für optimal, weil da erreicht man auch eine Wirkung im Ziel. Und das ist am Ende die Überzeugung, diesen Weg hin zu einem Leitbild Gentleman oder Lady zu gehen. Ja, ist uns auch immer ganz wichtig, dass auch Damen dabei sind, weil dann verhalten sich die Jungs nämlich anders. Sehr spannend. Ja, so ein Workshop mit Damen auf einem Verbindungshaus bei einem Männerbund ist wirklich lustig, weil die Jungs teilweise dann wahnsinnig gehemmt sind, wenn es darum geht, Smalltalk zu machen oder die Übung Komplimente machen. Wenn dann eine Dame, die Freundin von einem Chorbruder gegenüber sitzt, dann wird es teilweise schwierig. Wo kann ich noch Komplimente machen?
Nicer Push-Up.
Ja, nicer Push-Up. Ich sage immer, das ist eigentlich ist es einfach, weil Komplimente machen ist genauso wie Knattern, nur positiv. Wir kennen ja die Knatterregeln. Nicht Namen knattern, nicht auf Körperlichkeiten knattern und so weiter. Und zum Beispiel Körperlichkeiten, das ist auch der Bereich, wo Komplimente klebrig werden. Wenn man sagt, sie tragen tolles Parfum, wie haben sie das gefunden? Dann ist es eben der Duft und die Anerkennung, du hast dir was Tolles ausgewählt. Wenn ich sage, du riechst gut, ist es peinlich. Ja. Sehr plakativ. Ja.
Noch dran riechen.
Ja. Gleiche im Keller, wenn man sagt, Wow, was für eine billige Jauche haben Sie sich denn an den Körper geschüttet? Haben Sie, Sie haben überhaupt kein Geruchsempfinden, stimmt's? Ist gut geknattert, wenn man sagt, boah, du stinkst, ist es vielleicht nicht so die große Kunst. Ja, genauso kann ich ein tolles Kleid loben oder über einen billigen C&A-Anzug aus PVC knattern. Ja, das ist sehr parallel, ja. Das darf nicht zu persönlich werden.
Man sieht, Sie versuchen sich gerade im Kleiderkommod.
Ja, genau. erfolglos noch, wie ich merke, aber.
Ja. Sie haben schlecht angefangen und stark nachgelassen, ja, genau. Ist das der Fall?
Ah, interessantes Hemd, wo lassen Sie knittern?
Sehr schön.
Das sind die Sachen und sagen wir mal so, unser Feedback war bis jetzt immer, und ich glaube auch nicht nur aus Höflichkeit, sondern erfreulich gut.
Es muss bestimmt eine Herausforderung für Sie sein, in solchen Kreisen sich zu bewegen.
Respekt und Anerkennung. Sie schaffen es ja zumindest ohne große Peinlichkeiten.
Sind Sie der Erste Ihrer Familie?
Man merkt's.
Sehr schön.
Aber mutig von Ihnen, mutig. Ja.
Sie hatten da durchaus Anerkennung. Ja, schön. Lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen. Du bist ja Oberstleutnant der Reserve und du hast ja auch mit einem Erinnerungsort zu tun, und zwar dem Weingut 2, einer ehemaligen Rüstungsproduktionsstätte des NS-Regimes im Zweiten Weltkrieg. Man kann sich, glaube ich, schnell von dem Namen Weingut 2 in die Irre führen lassen. Das ist kein Ort der Schönheit, sondern ein grauenhafter historischer Ort, wenn man das sich mal durchliest, was da alles passiert ist und was du auch im Vorgespräch gesagt hast. Wie kam es dazu, dass du dich dort engagiert?
Also ich kenne tatsächlich die Kaserne schon lang. Das war meine letzte aktive Verwendung. Damals noch beim Luftwaffenversorgungsregiment 3 in Igling bei Landsberg. Rein formell eine gehärtete Untertageanlage der Bundeswehr im Logistikbereich, technische Unterstützung. Kleine Kaserne im Wald, da ist halt so ein Hügel von beeindruckenden Ausmaßen, da ist der Bunker drin. Das ist das, was man erfährt, wenn man da als junger Soldat, oder wie ich damals als junger Soldat zuerst hingekommen bin. Mhm. Ich habe dann erfahren, bin aus der Bundeswehr ausgeschieden in den 90ern, habe dann erfahren, da wollten die Nazis mal Me-262 bauen und die Amis haben dann versucht, den Bunker zu sprengen, das hat nicht geklappt und dann haben sie halt was anderes eingerüstet, haben den erst selber betrieben, dann an die Bundeswehr übergeben. Das war so meine historische Kenntnis.
Kurzer Einwurf, die ME-262, das ist ja der erste Düsenstrahlflieger gewesen, der militärisch eingesetzt worden ist. Also ja, praktisch genau. Der Großvater des heutigen Jets.
Ja, also war ein Jet. Ja. Auch das erste Strahlflugzeug, das nicht nur militärisch eingesetzt wurde, sondern das auch mit einer gewissen Zuverlässigkeit einsetzbar war. Der erste,
nicht wie der Starfighter.
Ja, das erste Flugzeug mit einer Flügelpfeilung übrigens. Also für die aerodynamisch Gebildeten, das ist schon ein großer Schritt von den geraden Flügeln der bis dahin verwendeten Flieger zu einem gepfeilten, weil er erheblich den Widerstand reduziert und höhere Geschwindigkeiten erlaubt. Und auch die Wanderung, je näher man an die Schallgeschwindigkeit rankommt, wandern die Momente im Flieger so ein bisschen, würde jetzt zu weit fühlen, ich komme gerade wieder in mein altes Studium rein.
Ich hab als Kind immer die Revell-Bausätze gebaut. Also die ME-262 ist mir durchaus bekannt.
Ich glaube, der größte Fankreis der ME-262 ist momentan in den USA. Die hätten alle gerne eine. Und da werden mittlerweile sogar Replikas gebaut. Und geflogen. Und wie der Zufall so will, hat meine Reise bei der Bundeswehr als Reservist dann noch in der Kaserne ist weitergegangen. Ich habe damals den Nestor der Erinnerungsarbeit dort, einen Fregattenkapitän, der leider nicht mehr lebt, der sich sehr, sehr verdient hat, kennenlernen dürfen. Der hat so wenigstens mal dafür gesorgt, dass da irgendwo so ein Gedenkstein steht und hat Führungen gegeben. Und meine aktuelle Reservistenverwendung ist auch wieder da. Und ich hatte ein Projekt, wo es eben darum ging, Leistungsdarstellungen für die Kommandostäbe zu machen, eben dieses jetzt Instandsetzungszentrums 13. Und wie das bei der Bundeswehr so oft ist, ich habe gesagt, Leute, dafür brauche ich 2 Wochen vielleicht. Ja. Einberufen haben sie mich dann für 3, weil sie mir nicht geglaubt haben. Und dann war ich eben nach 2 Wochen fertig und dann hieß es, ja, was machen wir jetzt mit dem? Ach ja, drüben beim Erinnerungsort, ich glaube, die brauchen sie auch. Ja, so bin ich da reingestolpert hat mich eben da mit dem Kameraden unterhalten. Ich sag, wir haben ein ganz, ganz grottige A4-Geheft, Word Arial formatiert und sehr viel Technik drin, wenig Historisches und tatsächliche Bedeutung. Und da habe ich mich eben hingesetzt und habe da auch redaktionell eine Erinnerungsschrift erarbeitet. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe am Montag angefangen und ich habe dem Ungeheuer, oder lass mich anders sagen, ich habe so in den Abgrund geschaut, dass der Abgrund in mich zurückgeschaut hat. Also ich weiß noch, Dienstagmittag, ich habe am Mittag meine Frau angerufen, wie es ihr geht, wie es bei ihr in der Arbeit ist. Und sie sagt, ja, und wie geht's dir und was machst du gerade? Und ich habe angefangen zu heulen. Ich saß in meinem Büro und habe geheult. Ich habe an der Stelle eine Installation aufgegriffen, da gibt es jetzt mittlerweile ein kleines Museum am Erinnerungsort. Klein, das ist schon eine relativ große Halle mit Original-KZ-Uniformen drin, von einem der Überlebenden gestiftet und so weiter. Und die haben eine Wand mit lauter Bildern unter der Überschrift, wir waren Namen, keine Nummern. Und das ist immer das Bild, darunter der Name, woher sie kamen und ob sie überlebt haben oder im KZ gestorben sind. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte die Menschen, die diese Broschüre aufmachen, möchte ich erreichen. Ja, ich will eben aus diesem mal wieder so ein NS-Ding, was immer unpersönlich bleibt, ich wollte denen klar machen, dass es hier um Menschen geht, ja, die Leben hatten. Und wenn man sich die Fotos von den Menschen anschaut, da sind teilweise Bilder drin bei der Hochzeit aufgenommen, Familienfotos in guten Zeiten, wo sie sich schick gemacht haben mit ihren Sonntagsanzügen für diese Aufnahme. Und ich habe diese Bilder genommen von denen, die eben in Kaufering zu Tode gekommen sind und habe die in der Mitte in der Doppelseite zusammengefasst, dass die den Benutzer alle anschauen. Und das Arbeiten mit den Menschen und den Lebensläufen und wie kaltherzig die, wie es im SS-Jargon damals hieß, durch vollständige Erschöpfung der Arbeitskraft zu Tode gebracht wurden, das hat mich auf eine Art und Weise auch selber aus allen Komfortzonen rausgeholt, die mich auch verändert haben. Also ich bin heute extrem dünnhäutig gegen alle Totalitarismen, gegen alle Eingrenzungen persönlicher Freiheiten, oder verfassungsmäßiger Freiheiten, die nicht auf freiwillig erfolgen, für irgendeine gute Sache. Ja, die Nazis haben damals auch gemeint, sie machen das Richtige. Das ist ja nicht so, dass es alles jeder ein total böser Mensch war. Die haben ja gemeint, das ist eine gute Sache und da muss man halt mal ein bisschen Geschirr zerschlagen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass in der äußeren Bunkerschale bis heute im Beton eingebettet sind die Überreste der entkräftet im Sterben befindlichen, die die SS-Schergen einfach in den nassen Beton gestoßen haben, weil sie nicht mehr in der Lage sind, Säcke zu waren. Im kalten Winter 44, 45 Säcke zu schleppen. Mhm. Und wenn man in diesen Räumen ist und diese Hand mal an diese Bunkerschale legt, das verändert einen. Ja, also ich bin auch sehr dünnhäutig geworden gegenüber die sicherlich oft scherzhaften Verbrämungen des tausendjährigen Reiches, Rumgeheile im Keller und sowas. Da wird mir schlecht, da wäre ich sogar aggressiv. Also das hat mich sehr verändert, ja. Und ich habe das auch weit über meinen Wehrdienst hinaus gemacht, über meine Dienstleistung hinaus und unterstütze auch heute noch ehrenamtlich den Erinnerungsort.
Ja, das ist schlimm, was da damals alles passiert ist. Also ich komme selber aus einer Familie, aus von, ich würde mal sagen, Täter-Opfer-Mischung. Also ich habe ja 4 Urgroßväter. Mhm. Also dadurch, dass meine Eltern ja keine Geschwister sind. Und
nicht aus dem weißen Kreis.
Und das hast du jetzt gesagt. Und dementsprechend war es halt so, einer meiner Urgroßväter, der war Häftling im KZ Amersfoort in Holland. Und der ist aber geflohen, also bei einem Transport, nachdem er sich 2 Wochen hat krankschreiben lassen und auf der Todesliste gelandet ist. Und in Mönchengladbach vom Zug gesprungen ist und sich in die Eifel durchgeschlagen hat, dort meine Urgroßoma kennengelernt hat. Und dann habe ich einen anderen Urgroßvater, der NS-Funktionär gewesen ist, auch relativ hochrangig als Architekt. Der hat 2 Stufen unter Speer gearbeitet. Also seine direkten Vorgesetzten haben direkt mit Speer die Bauvorhaben besprochen und er hat sie als Bauleiter mit umgesetzt. Und es ist halt so, was mich halt auch mal getroffen hat, also ähnlich so wie du mit den Sachen, die du gelesen hast, und zwar die Tochter von meinem Urgroßvater, also meine Urgroßmutter, die ist am 26. Januar 1942 zur Welt gekommen und hat halt ein Leben geführt, halt eine gewisse Privilegien halt bis zum Ende des Krieges, weil mein Urgroßvater war auch freigestellt vom Kriegsdienst. Und eines Tages hatte ich einen Post gesehen vom Auschwitz Memorial und da gab es jetzt meine Kamera, da gab es dieses jüdische Mädchen Alida Baruch, die ist auch am 26.01.1942 zur Welt gekommen. Nur die ist halt im Juli 42 dann in Auschwitz nach der Selektion vergast worden, weil sie halt Jüdin war. Und das hat mich hart getroffen. Also das war halt wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, zwei verschiedene Leben, die am gleichen Tag begonnen haben. Das eine Leben hat bis vor wenigen Jahren noch stattgefunden und das andere ist halt im Zuge dieser Ideologie von diesem Regime gestorben.
Ja, ich denke auch, wenn wir uns mit den Leben beschäftigen, also nicht mit den großen Zahlen, nicht mit den großen Gräueln, sondern mit den alltäglichen Leben, die da vernichtet wurden, dann erreicht uns das ganz anders, ganz heutiger, weil wir auf einmal merken, verdammt nochmal, das hätte ich sein können. Ja. Und zweites Element da in Landsberg ist die Dauerausstellung A Letter to Debbie. Das ist der Brief, den ein amerikanischer Leutnant zwei Tage nach Befreiung des KZ-Außenlagers Kaufering, das zu Dachau gehört hat, an seine damals Verlobte geschrieben hat. Und der ist deshalb so bewegend, weil der am Anfang eben anfängt, nee, wir sind nicht so wie die, ja, wir dürfen uns nicht vom Hass übermannen lassen. Und man merkt, wie er beim Brief aber die Bilder wieder erlebt, die er vorgefunden hat. Und wie ihm beim Schreiben das emotional so fertig macht, dass am Ende die pure Abscheu rausbricht, weil er sagt, die ganzen Bauern auf ihren Höfen, die haben gesehen, wie diese zerlumpten, ausgemergelten Körper aus dem Lager zur Baustelle geführt wurden jeden Tag. Und keiner hat was gesagt. Ja. Wir haben die alle geschnappt und wir haben sie da durchgeführt und wir haben sie, die letzten Körper, die da noch rumlagen, wir haben sie die sehen lassen, wir haben sie das Lager aufräumen lassen. Also es war so, es ist so dicht, ja. Und wohl damals gab es schon Holocaust-Leugner. Aber das ist keine moderne Geisteskrankheit, sondern eine, die wahrscheinlich aus der Zeit kommt, als es schlicht und ergreifend in der Zeit war, dass es nicht sein kann, was nicht sein darf, weil sonst müsste man ja selber sich positionieren. Und diesen Brief allein zu lesen, nimmt einen mit, ja. Und weil du deine eigene Familiengeschichte mit reingebracht hast, mein Vater war 1914 geboren, der war im Zweiten Weltkrieg Frontsoldat als Spieß einer Werkstattkompanie. Damit war er sicherlich nicht jetzt weder in die Gräuel des rückwärtigen Raumes verstrickt oder hat davon besonders viel mitbekommen, weil der Rückwärtsgang, also bei Orel, das ist im Donbass, der Rückwärtsgang ja sehr schnell eingelegt wurde, als die deutschen Truppen zurückgewichen sind, wurde dann kriegsverwundet. Aber ich weiß eben, dass mein Vater zu dem Thema NS-Gräuel immer sehr schweigsam war. Also er hat natürlich das komplette Kriegsgeschehen an der Front erlebt, hat vielleicht davon nicht gesehen, aber ich glaube, er ist auch nicht großartig klargekommen, für welches Regime er da im Prinzip auch als Soldat gekämpft hat. Und bei meinen Großvätern, da war einer schon sehr betagt, war hier Landwirt in Grübenzell, hat sowieso, obwohl Dachau um die Ecke war, aber das hat hier gar nicht stattgefunden. Also wir haben in Grübenzell auch viel Erinnerungsarbeit ist betrieben worden. Man hat beim besten Willen nicht gefunden, dass die Grübenzeller von irgendwas hätten wissen können. Ja. Es war sumpfige Bauernsiedlung. Der war auch Mitglied in der NSDAP, weil er das als ehemaliger Offizier für geboten gehalten hat, war ansonsten ein völlig unpolitischer Mensch. Mein Großvater mütterlicherseits war als Ursprungssozialdemokrat und Linkseingestellter sehr früh in die NSDAP gegangen, weil er sie für eine linke Bewegung gehalten hat. Was ihm zumindest die Möglichkeit gegeben hat, mit lautem Schimpfen Gestapo-Leute rauszuwerfen, die ihn über seinen eventuell jüdischen Nachbarn ausfragen wollten. Jeder andere wäre wahrscheinlich gleich mitgenommen worden. Aber auf der anderen Seite, der Aftermath des Krieges war dann nicht lustig, weil meine Mutter und meine Tante wären beide fast verhungert, weil dadurch, dass mein Großvater früh in die NSDAP angetreten ist, gab es keinerlei Hilfe und Unterstützung. Ja? Auch nicht von den anderen Mitmenschen. Meine Mutter wurde von einem amerikanischen Besatzungssoldaten durchgefüttert, dessen Namen ich noch weiß, der Barry, war ein Farbiger. Und deshalb ist für meine Mutter Rassismus immer auch so ein großer Ekel gewesen. Also man sieht, dass diese Links-Rechts-Schemata in der damaligen Zeit sowieso völlig unsinnig waren. Und ich persönlich bin jemand, der sich selbst auch verbietet zu urteilen über die Menschen damals. Denn ich bin keinen Meter in ihren Schuhen gegangen. Heute wissen wir, dass die Nazis alle böse waren. Damals, besonders am Anfang, national war normal. Ja, also waren alle national, ob das die Engländer, die Franzosen etc. waren. Die Katastrophe des Sozialismus hatte auch noch nicht stattgefunden. Ja? Also man wusste, dass Sozialismus jetzt auch nichts Böses ist. Wusste man ja nicht. Ja? Also hier zu urteilen, klar, gab es Menschen, also dein Urgroßvater, der eine höhere Funktion im Stab hatte, der dann übrigens auch fürs Projekt Weingut 2, damals unter dem Bauprojektnamen Ringeltaube, Ringeltaube war die Metro 62, der für Weingut 2 baulich zuständig war. Speer war da baulich zuständig und es ist auch persönliche Kommunikation, wo er eben um Bereitstellung von Arbeitskräften bittet. Mhm. Also ich habe da auch in der Broschüre, vielleicht den Link hast du ja, vielleicht stellst du den zum Podcast unten ein. Es ist auch auf der Bundeswehrseite, ist die abrufbar als PDF. Da habe ich auch Zitate eingebaut. Also das Büro Speer hat mit Sicherheit in den oberen Etagen ganz genau gewusst, dass da KZ-Häftlinge eingesetzt wurden.
Das ist ja auch so ein Punkt mit Speer in der Nachkriegszeit. Der wurde ja mal so als der Gentleman des Regimes halt wahrgenommen. Und was ja auch, glaube ich, nicht unwesentlich an der Biografie oder beziehungsweise dem Ghostwriting von Joachim Fest mit den der Biografie, beziehungsweise Autobiografie, die dann geschrieben worden ist, auch einherging, ist ja auch so mit den Erkenntnissen der heutigen Geschichtsforschung, wo Speer überall drin war, wäre der sehr sicherlich in Nürnberg auch hingerichtet worden, ja, nach heutigen Kenntnissen.
Also er hat eben in dieser Bereitstellung von Arbeitskräften, also ihm war es wirklich wichtig, dieses Projekt durchzuziehen und gesunde Arbeitskräfte zu haben. Und da gibt's also widerliche Antworten von wegen, und man muss die nur ernähren, dann arbeiten die schon tüchtig, reichlich Kohlsuppe. Und also es ist wirklich, es wird einem schlecht, wenn man diese menschenverachtenden Zitate liest von den SS-Schergen, also ist auch Himmler mit drin. Also, dass Speer nicht gewusst hat, was da passiert, ist nicht vorstellbar. Ja, in meiner Welt. Ich bin kein Historiker, ich bin wie gesagt nur Luft- und Raumfahrttechniker. Aber es ist mir nicht vorstellbar.
Was sagst du denn eigentlich, wo andere Leute sagen, ja, das ist jetzt hier keine Raketentechnik? Was sagt denn dann da der Raketentechniker?
Also ich persönlich habe in meinem Studium mich tendenziell nach anfänglicher Begeisterung genau für die Raumfahrt sehr schnell Richtung Luftfahrt konzentriert. Weil es am Ende spannender ist. Also Raketentechnik ist halt einfach mit möglichst viel wenig Zusatzmasse möglichst viel Masse in den Orbit zu bringen. Ja, ist also eine klar definierte Kernaufgabe. Wie ich das damals studiert habe, war klar, dass das Shuttle Main Engine als Effizienznachfolger vom Haupttriebwerk der Apollo Saturn 5 Rakete eigentlich so kaum mehr optimierbar ist, ist ja auch richtig gewesen, bis jetzt Elon Musk kam und hat gesagt, wieso nehmen wir wieder ein oder zwei Triebwerke und nicht viele kleine? Ja, das ist ja der Denksprung, war damals einfach nicht regelbar. Ja.
Das ist wie bei den Rasierern, die man im Supermarkt kaufen kann, dass die mit 5 Klingen besser sind als mit 4.
Stimmt ja nicht, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass es einfach eine Regelaufgabe war, die war nicht leistbar damals von der Rechenkapazität her. Und dann oben möglichst leicht bauen, das gibt's auf der Erde auch. Und ansonsten gibt's Lageregelungssysteme, das waren furchtbar viele vieldimensionale Gleichungen. Und da haben wir gedacht, ach nö, nö, das ist nicht so schön. Und habe mich dann eben Richtung Flugzeugbau konzentriert. Aber Luft- und Raumfahrttechnik gilt unbenommen. Die einzigen, die der Meinung sind, es ist nicht so, das sind die E-Techniker. Luft- und Raumfahrttechniker gilt als schwerste Ingenieurstudium. Und ich kann am eigenen Leibe sagen, da ist was dran. Also das war schon, also man braucht sehr lange sehr viel Mathematik und eigentlich hat man ja dafür nicht das Ganze studiert, sondern weil man irgendwie Flieger in die Luft bringen will. Mhm. Also es ist wirklich schwer.
Also ein Freund von mir, der hat das auch studiert und arbeitet auch in dem Bereich und er sagt, also die sagen bei sich im Team, wenn das sehr komplex und sehr schwierig ist oder beziehungsweise wenn es jetzt gerade ja nicht ist, dann sagen sie immer, das ist ja keine Musiktheorie.
Ja, wenn man ehrlich ist, könnte man auch sagen, das ist keine Theologie, weil mit Sicherheit ist Theologie eines der anspruchsvollsten
Studien. Bei Musiktheorie.
Ja, Musik, ich habe das schon verstanden. Aber ich finde, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist keine Theologie, weil da muss man halt in der Regel Griechisch, Hebräisch, Lateinisch können, was per se schon mal fies ist.
Ja, ein Bundesbruder geht da gerade vor mir durch. Also sagt er immer, jetzt habe ich Griechisch und vorher hatte er Hebräisch, jetzt kommt Latein.
Und dann die verschiedenen Auslegungsschulen und Interpretationen und was weiß ich alles. Also ich glaube, Theologie ist wirklich, was das Thema Geisteswissenschaften angeht, das schwierigste Studium. Sorry, liebe Juristen, sorry, liebe Mediziner, aber die Brainies, glaube ich, sind eher die Theologen. Das sind dann, glaube ich, auch am Ende die merkwürdigsten. Also die richtig gut sind, die sind dann schon Theologie-Nerds.
Dann haben wir ja hier zwei Punkte zusammengeführt. Stilvolles Auftreten, Justus Geilhufe und Theologe.
Ja,
ne?
Ja. Geilhufe vereint das. Geilhufe finde ich auch so einen coolen Typen. Ich kann nicht verstehen, dass da nicht noch nicht irgendein Wingolf auf die Idee gekommen ist, dem Band aufzunötigen. Vielleicht warte ich ein bisschen, bis Palazzi länger ist und dann frage ich noch, ob er Bock hat, nochmal zu fechten. den finde ich echt, also die Podcast mit Geilhufe, die kann man auch nicht mal so eben beim Autofahren hören, weil wenn ihr da anfangt, euch über evangelische Theologie zu unterhalten, über Auslegungen, über bürgerlichen Protestantismus, dann kann man da nicht so nebenher zuhören. Das ist schon, es freut mich immer, wenn der da ist. Ich hoffe, du lädst ihn demnächst mal wieder ein.
Der kommt bald wieder. Wir machen mal Folge 3, weil der hat ein neues Buch geschrieben und dann reden wir darüber.
Da freue ich mich sehr drauf.
Ja gut, dann lass uns doch mal langsam zum Abschluss kommen. Ja. Angenommen, du darfst einen Toast auf die nächste Generation Verbindungsstudenten sprechen. Was wäre dein Satz?
Das ist hart. Ich sage jetzt nicht, zieht's euch endlich mal rein.
Einmal in eurem bürgerlichen Leben.
Einmal in eurem armseligen bürgerlichen Leben. Sondern um das jetzt mal mit ein bisschen Tiefe zu machen. Macht's wie eure Vorväter, aber macht's besser. Ja, weil
Hört,
ja. Ich bin ein knallharter Vertreter der Einstellung, das Chor ist in erster Linie mal der CC, also das sind die Aktiven. Wir alte Herren sind der Aufsichtsrat, Ratgeber. Aber die Zukunft liegt nicht in unserer Hand. Die Zukunft liegt bei den Aktiven. So wie die sind, begeistern sie neue Füchse oder sie begeistern sie nicht. So wie die sind, wird das Chor in 5 bis 10 Jahren aussehen und jeder Bund in 5 bis 10 Jahren aussehen. Und es geht eben nicht, ohne sich zu besinnen, was ist eigentlich der Markenkern genau meines Bundes. Ja? Nicht der Chors im Allgemeinen, nicht der Burschenschaften, des CV, sondern was ist genau der Markenkern meines Bundes. Was haben die damals gemacht? Deshalb macht's wie eure Väter, aber macht's besser, macht's moderner, macht witzige Videos auf Instagram. Ich finde gerade Spandovia Berlin so unglaublich lustig. Die haben, glaube ich,
machen einen geilen Job, die Jungs. Also
die haben also, glaube ich, wirklich verinnerlicht, was du ihnen beigebracht hast.
Die waren schon vorher gut. Ich habe da noch ein bisschen vorher Feintuning. Gut.
Aber
ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe, Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Sind echt, also das hat mir halt Insta reingespült. Vielleicht hast du ihnen erklärt, wie der Algorithmus funktioniert, darum sehe ich das auf einmal.
Ja, vielleicht.
Ein paar sind nicht so toll, aber manche, die dann immer mit den zwei Köpfen, die aufklappen und sich's reinziehen, enden diese kurzen Videosnippets. Das ist schon jedes Mal so, dass ich sage, oh, die sind schon echt auf dem Niveau unterwegs. Ja, und da müssen vielleicht auch mal das Verstehen bei den jungen Generationen hin, denn gerade wir Chors tendieren ja zu der Aussage, ja, wir haben das nicht nötig. Ach, das ja, haben sie das so techie, nee, das kommt, das ist da. Wir sind ja Chor, wir haben es nicht nötig. Und das mal zu kapieren, zu sagen, ja, wir haben es nötig. Wir haben es nötig. Junge Füchse fallen nicht mehr von den Bäumen. Ja, ich bin in meinem Bund der mit der höchsten Nummer. Ja, und höhere Nummern als 4 gibt's sonst nicht. Mhm. Und da ist auch keiner mehr aktiv geworden. Also ja, vielleicht kommen da die Altherrensöhne nach, aber eben leider nicht mehr in der Zahl wie früher. Also es ist einfach, wir haben die gesellschaftliche Relevanz weitestgehend eingebüßt und von daher müssen wir die, oder als Jäger kann ich sagen, wir müssen an den Wildwechsel ran.
Mhm. Wir haben einen Fuchskräftemangel.
Ja, wir haben einen Fuchskräftemangel. Wir müssen an den Wildwechsel ran. Und wo wechselt denn das Wild gerade? Wo sind denn die Äsungen und Lecken? Auf Social Media.
Ja? Ist ja.
Und da müssen wir wirken und müssen die Leute zu uns bringen.
Definitiv, das ist machbar. Ja, Hermann, danke für deine Zeit. Es war wirklich ein wunderschönes, tiefgehendes Gespräch vor allem auch. Jetzt noch zum allerletzten Schluss. Was sollen unsere Hörer aus dieser Folge unbedingt mitnehmen?
Also für die alten Herren von Chors, die noch ein Band wollen, werdet Pfälzer. Das war der vertriebliche Teil. Nein, aber was sollen sie mitnehmen? Ja, vielleicht nehmen sie meinen Appell mit dazu, Freiheit, ihre Freiheit verantwortlich zu leben und sie für wertvolle Dinge auch mal einzuschränken. Und eines der wertvollsten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, ist, dass ich Chorstudent geworden bin, tatsächlich. Das lebe ich mit Überzeugung, ich lebe es mit großer Begeisterung und auch mit großer Dankbarkeit. Hätte auch alles anders laufen können. Ich hätte zu dem Zeitpunkt eine Freundin haben können, die gesagt hat, nee, erstmal verweigerst du Sportfreund, sonst bin ich weg. Die mich da an ganz anderes Fahrwasser, als ich jung war und auch noch prägbar gebracht hätte. Ich bin sehr dankbar, dass das Leben dazu geführt hat. Bei mir war der Weg kürzer. Bei anderen jungen Menschen ist der Weg weiter, aber es ist unsere Verantwortung, dass sie zumindest die Chance haben, uns kennenzulernen. Aha. Das sollten sie mitnehmen, ja. Keilarbeit, um mal unseren Fachterminus zu nehmen, ist keine Aufgabe des Fuchsmajors. Das ist ein Jedermannsjob.
Definitiv.
Lebt euer Verbindungsstudententum in der Öffentlichkeit. Ich bin als Berater selbstständig. Meine Mandanten wissen in der Regel, dass ich Chorstudent bin. Die wissen, dass ich mit so einer Strippe rumlaufe, dass ich Partien geschlagen habe. Ob die das jetzt gut finden, ist mir völlig egal, aber die sollen es erstmal wissen. Das Bild unseres Bundes und unserer Art von Verbindung und am Ende jeder Verbindung prägen die Jungen, aber eben auch wir alte Herren im Berufsleben. Manche können sich's nicht erlauben, ich kann's und wer es kann, habt den Mut, bekennt euch dazu.
Das war doch sehr schön gesagt. Hermann, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dann, ciao.
Und zieht's euch rein.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.